Für mich und mein Leben ist es wichtig, ein Fundament zu haben. Ich könnte mir vorstellen, euch geht's genauso. In einer Welt, in der immer mehr der Beliebigkeit unterliegt, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, etwas zu haben, auf das ich vertrauen kann. Etwas, worauf ich wirklich aufbauen kann. Und deshalb möchte ich heute über unser Fundament nachdenken. Was ist unser Fundament? Klar, unser Glaube. Warum versammeln wir uns hier? Wie kommen wir überhaupt dazu, unsere Gottesdienste zu feiern? Woher beziehen wir unsere Überzeugungen? Und woher beziehen wir unsere Lehre? Der christliche Glaube, der ist unbestreitbar von Beginn an unmittelbar mit einem Buch verbunden, der Bibel. Und dazu steht in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und damit stellt sich für uns aber sehr schnell die entscheidende Frage, ist die Bibel wirklich die von Gott inspirierte Schrift? Ist die Bibel wirklich das Wort Gottes? Wenn sie es nicht ist, dann verschwenden wir hier heute gerade unsere Zeit. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, kann ich mir die Predigt sparen. Dann können wir alles vergessen, was wir über Gott wissen. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, dann vertrauen wir nur einem gewöhnlichen Buch und alten Legenden. Aber wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann ist sie etwas Besonderes. Dann ist sie so etwas wie ein Brief vom Schöpfer des Universums an uns. Das allein ist schon kaum vorstellbar. Die Bibel zu haben, ist dann eine große Ehre. Die Bibel zu lesen, ist dann ein wahnsinniges Privileg. Dann ist alles, was darin steht, wahr, weil es von Gott kommt. Alles. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann gibt es nichts Wichtigeres. Wir sind hier, weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sonst würdet ihr euch keine Predigt von mir antun. Wir glauben, dass Gott die Verfasser beim Schreiben der Bibel geleitet hat. Und wir glauben auch, dass die ganze Bibel Gottes Willen entspricht und dass sie uns bis heute Gottes Plan weitergibt und uns nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Aber warum eigentlich? Und dieser Frage möchte ich heute mit euch nachgehen. Wie können wir sicher sein, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist wie jedes andere? Wie können wir sicher sein, dass die Bibel Gottes Wort ist? Zunächst mal ist da ganz banal ihre Einzigartigkeit. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern in sich selbst ist sie eine ganze Bibliothek. Sie besteht aus 66 Büchern. Über 40 verschiedene Autoren haben an der Bibel mitgewirkt. Mehr als 1600 Jahre lang wurde an den einzelnen Teilen der Bibel geschrieben. Das alles ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Das ist vielleicht beeindruckend, aber das ist nichts Besonderes. Das überzeugt nicht. Es ist einfach, ja. Das Faszinierende ist, dass es in diesen 66 Einzelbüchern um ein zentrales Thema geht. Ein einziges zentrales Thema. Um Gottes Wirken in der Welt und seinen Plan mit uns Menschen. Das ist es, worum es in der Bibel geht. Von der ersten Seite der Bibel bis zu ihrem Ende geht es immer wieder darum, wie Gott die Geschichte der Menschen lenkt und wie er in das Leben der Menschen eingreift. So wird von Anfang bis Ende deutlich, dass Gott einen guten Plan mit uns Menschen hat und dass er uns helfen will. Und so unterschiedlich die einzelnen Bücher auch sind, in diesem zentralen Thema stimmen sie alle überein. Aber mehr als das. Obwohl die Bücher zum Teil zu völlig unterschiedlichen Zeiten von völlig unterschiedlichen Menschen geschrieben wurden, widersprechen sie sich nicht. Müsst ihr mal versuchen. Nehmt mal 40 Leute, die sollen was schreiben und guckt mal, ob sich das dann widerspricht. Natürlich weiß ich, dass immer wieder auf Widersprüche innerhalb der Bibel hingewiesen wird. Es kommt immer wieder. Aber trotzdem habe ich noch nichts gehört, was mein Vertrauen in die Bibel erschüttern könnte. Scheinbare Widersprüche sind meistens auf Unwissenheit und Unverständnis unsererseits zurückzuführen. Sie lassen sich durch entsprechende Nachforschungen erklären und auflösen. Nach meiner Erfahrung ist die Bibel als Ganzes widerspruchsfrei. Und das ist was Besonderes. Aber nicht nur das macht die Bibel zu etwas Besonderem. Beeindruckend ist auch die wissenschaftliche Genauigkeit, mit der die Bibel Dinge beschreibt, bevor wir modernen Menschen sie entdeckt haben. Natürlich ist die Bibel in erster Linie kein wissenschaftliches Buch. Ist so. Sie ist kein wissenschaftliches Buch. Das ist weder ihre Absicht noch ihr Anspruch. Wäre die Bibel ein wissenschaftliches Lehrbuch, würde sie die Dinge der Natur systematisch beschreiben und nicht nur beiläufig erwähnen. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Und diese Aussage dient oft als Ausrede dafür, dass die Bibel in ihren naturwissenschaftlichen Aussagen ja total oft irrt und als Beweis dafür, dass sie in diesem Bereich irrelevant ist. Das stimmt aber nicht. Oft ist es einfach so, dass die Bibel eine andere Sprache verwendet, die uns in diesen Zusammenhängen einfach nicht geläufig ist. Eben, weil sie ja gar nicht naturwissenschaftlich sein will. In unserem Sprachgebrauch, da haben wir es ja auch so. Da haben wir auch Ausdrücke, die nicht den naturwissenschaftlichen Tatsachen entsprechen. Zum Beispiel, wenn wir von Sonnenaufgang sprechen. Obwohl wir doch ganz genau wissen, dass nicht die Sonne aufgeht, sondern dass sich einfach nur die Erde ein kleines Stückchen weiter dreht. Ne? Ich will damit sagen, dass die Bibel nicht wissenschaftlich sein will und deshalb auch nicht wissenschaftlich geschrieben ist, aber wenn sie etwas Wissenschaftliches sagt, dann ist es trotzdem korrekt. Die Bibel ist dazu da, uns Gottes Wort und Gottes Willen zu vermitteln. Es ist nicht ihre Aufgabe, uns über naturwissenschaftliche Phänomene aufzuklären. Das heißt aber nicht, dass die Bibel naturwissenschaftlich falsch ist. Ein kleines Beispiel will ich euch dazu bringen. Lange Zeit wurde 3. Mose 11, Vers 6 als ein offensichtlicher Fehler in der Bibel angeführt. Dort wird nämlich in diesen jüdischen Reinheitsgeboten der Hase ganz nebenbei beiläufig als Wiederkäuer bezeichnet. Das ist aber falsch, denn der Hase gehört zu den Nagetieren und ist damit kein Wiederkäuer. Wiederkäuer gehören biologisch gesehen zu den Paarhufern. Fragt mich nicht warum. Es ist einfach so. Wiederkäuer gehören zu den Paarhufern. Der Hase ist aber kein Paarhufer, der hat nämlich Pfoten. Hat sich die Bibel also geirrt? Oder hat sich vielleicht Gott geirrt? Wusste Gott vielleicht nicht mehr, dass er den Hasen gar nicht als Wiederkäuer geschaffen hat? Kann ja sein, ne? Die Antwort ist schnell gefunden und zeigt, dass es einfach nur unsere Unwissenheit ist. Unsere Unwissenheit, die uns zu falschen Vorstellungen und zu falschen Denkergebnissen führt. Lasst mich mal zitieren, was auf Wikipedia zur Verdauung von hasenartigen Tieren steht. Tut mir leid, dass es um so ein Thema geht. Die Verdauung von hasenartigen Tieren. Dort steht, damit die frei gewordenen Nährstoffe dem Körper zugutekommen können, müssen die Tiere den Nahrungsbrei nochmals aufnehmen. Sie scheiden ihn als weiche Kotpillen aus und schlucken sie danach direkt wieder. Die Nährstoffaufnahme erfolgt bei der nächsten Dünndarmpassage. Der eigentliche Kot besteht dagegen aus harten Kotpillen. Diese Art der Verdauung ähnelt der Wiederkäuer, bei denen aber die Nahrung hochgewürgt, nicht erneut aufgenommen wird. Ich habe nicht gedacht, dass ich mal über sowas... Also, Die Nahrung wird beim Hasen erneut aufgenommen und dann noch einmal gekaut. Nicht nachmachen. Die Hasenartigen sind also Wiederkäuer. Zwar nicht nach der heutigen exakten biologischen Definition, aber vom Prinzip her wird kein Biologe bestreiten können, dass es so ist. Was die Tiere tun, ist Wiederkäuen. Natürlich konnte Mose die moderne wissenschaftliche Definition des Begriffs Wiederkäuer noch nicht kennen, oder? Er konnte noch nicht wissen, dass die Wiederkäuer nach heutigen naturwissenschaftlichen Maßstäben zu den Paarhufern gehören. Schließlich wurde die heutige Einteilung der Tierarten ja erst im 18. und 19. Jahrhundert definiert. Die heutige Definition von Wiederkäuer ist also noch nicht mal 300 Jahre alt. Wiederkäuer sind also eine Untergruppe der sogenannten Paarhufer. Paarhufer zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Zehen in der Regel zweigeteilt sind. Der Hase mit seinen Pfoten gehört natürlich nicht zu dieser Gattung, keine Frage. Eine korrekte Beschreibung des Hasen wäre also, der Hase ist ein Wiederkäuer, gehört aber nicht zu den Paarhufern. Ne? Dann schauen wir uns mal die betreffende Stelle in 3. Mose 11, Vers 6 an. Da steht über den Hasen, er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen. Ist das nicht genau das, was wir gerade erarbeitet haben? Denn wenn wir das in die heutige Sprache übersetzen, dann heißt es dort, obwohl der Hase nicht zu den Paarhufern gehört, er hat keine gespaltenen Pfoten, wiederkäut er seine Nahrung. Die Aussage ist also wissenschaftlich völlig korrekt. Obwohl lange, lange Zeit der Bibel vorgeworfen wurde, dass sie da ja total falsch liegt. Wir sehen also, dass die Bibel ein Buch ist, das auch der modernen Naturwissenschaft standhält, selbst wenn es sich um beiläufig erwähnte Sachverhalte handelt. In ähnlicher Weise lassen sich auch andere naturwissenschaftliche Tatsachen in der Bibel erkennen. Also wenn die Bibel naturwissenschaftliche Sachen anspricht, dann ist sie korrekt. Auch wenn die beschriebenen Phänomene damals vielleicht noch gar nicht bekannt waren und auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so ausgedrückt wird, wie wir das heutzutage gewohnt sind. Ein anderes Indiz für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist bereits erfüllte Prophetie. An vielen Stellen in der Bibel werden Vorhersagen über die Zukunft gemacht. Einige dieser Aussagen beziehen sich auf eine Zeit, die uns noch bevorsteht. Kann man so jetzt nicht überprüfen. Aber nicht alle Prophezeiungen prophezeien etwas, was für uns noch in der Zukunft liegt. Viele Prophezeiungen haben sich im Lauf der Geschichte bereits erfüllt. Und so kam es auch zu dem wohl kürzesten Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Der König von Schweden zweifelte, ob die Bibel wirklich in jedem Wort wahr sei. Er bat Graf von Zinzendorf, ihm den Beweis zu liefern, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert sei. Der König reservierte sich 10 Stunden, um zu hören, was Zinzendorf zu sagen hatte. Zum Erstaunen des Königs meinte der allerdings, dass diese Zeit viel zu lang sei. Er müsse nur ein Wort sagen. Verwundert fragte der König, welches das Wort sei, und der Graf antwortete: Juden. Und der Graf hatte recht. Gott hat in der Bibel versprochen, sein Volk zu bewahren. Und trotz aller Widrigkeiten existiert es bis heute. Immer wieder wurde versucht, das Volk auszulöschen. Wir kennen das aus unserer eigenen deutschen Geschichte. Aber nicht nur das, viele andere haben es versucht. Immer wieder wurde versucht, das Volk auszulöschen und immer wieder sind die Feinde der Juden daran gescheitert. Warum? Weil Gott in der Bibel versprochen hat, auf sein Volk aufzupassen. Aber es gibt natürlich noch andere, sehr eindrucksvolle Beispiele für erfüllte Prophetie. Eins steht in Hesekiel 26, Vers 1 bis 14. Da wird prophezeit, wie die Stadt Tyros erobert werden wird. In den ersten beiden Versen wird der Grund für das Gericht genannt. Die Einwohner von Tyros hatten sich über den Untergang Jerusalems gefreut. Die nächsten vier Verse geben einen kurzen Überblick über die Strafe. Und danach folgt eine detaillierte Beschreibung dieser Strafe. In den Versen 7 bis 11 wird der Angriff Nebukadnezars beschrieben. Wir lesen da: Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will über Tyros kommen lassen Nebukadnezar, den König von Babel, von Norden her, den König der Könige, mit Rossen, Wagen, Reitern und einem großen Heer. Der soll deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert schlagen. Aber gegen dich wird er Bollwerke errichten und einen Wall gegen dich aufschütten und ein Schilddach gegen dich erstellen. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern umstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen einreißen. Von der Menge seiner Pferde wird Staub dich bedecken. Deine Mauern werden erbeben von dem Getümmel seiner Rosse, Wagen und Reiter, wenn er in deine Tore eindringt, wie man eindringt in eine erstürmte Stadt. Er wird mit den Hufen seiner Rosse alle deine Gassen zerstampfen. Dein Volk wird er mit dem Schwert erschlagen und deine stolzen Steinmale zu Boden reißen. Was erfahren wir hier? Nun, der babylonische König Nebukadnezar wird mit einem riesigen Heer kommen. Er wird die Tochterstädte vernichten. Er wird die Mauern und Türme von Tyros niederreißen. Er wird mit seinen Pferden die Straßen der Stadt zertrampeln und die Einwohner werden mit dem Schwert getötet. Weiter geht es dann in den Versen 12 bis 14 mit den Worten: Sie werden deine Schätze rauben und deine Handelsgüter plündern. Deine Mauern werden sie abbrechen und deine schönen Häuser einreißen und werden deine Steine und die Balken und den Schutt ins Meer werfen. Und ich will dem Getön deiner Lieder ein Ende machen und den Klang deiner Harfen soll man nicht mehr hören. Und ich will einen nackten Fels aus dir machen, einen Platz, an dem man Fischnetze aufspannt, und du sollst nicht wieder gebaut werden. Denn ich bin der Herr, der dies redet, spricht Gott der Herr. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ab Vers 12 ändert sich plötzlich die Erzählform. Warum? Dazu komme ich später. Es wird jedenfalls nicht mehr beschrieben, was Nebukadnezar tun wird, sondern was die Feinde, also in der Mehrzahl, tun werden. Sie werden nämlich Tyros plündern. Sie werden die Mauern und die Paläste zerstören. Die Trümmer werden sie ins Meer werfen. Es wird keine Feste mehr geben. Tyros wird nur noch ein nackter Felsen sein, auf dem die Fischer ihre Netze trocknen und es wird nicht wieder aufgebaut werden. Bemerkenswert ist, wie genau sich diese Prophezeiung erfüllte. Nachdem Nebukadnezar II., der König von Babylon, die Tochterstädte erobert hatte, griff er Tyros an und belagerte die Stadt 13 Jahre lang. Wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? Tyros war damals eine mächtige Stadt mit beeindruckenden Mauern, was die Einnahme für Nebukadnezar extrem schwierig machte. Aber schließlich drang er mitsamt seinen Rossen, Wagen und Reitern in die Stadt ein und tötete einen Teil der Bevölkerung, bevor er einen Vertrag mit ihnen schloss. Damit hatte sich der erste Teil der Prophezeiung erfüllt. Und das wird in den Versen 7 bis 11 beschrieben und eindeutig Nebukadnezar zugeschrieben. Aber Tyros wurde nicht geplündert. Schließlich schloss Nebukadnezar einen Vertrag. Auch schmiss er die Trümmer der Stadt nicht ins Meer und es blieb auch nicht nur ein nackter Felsen übrig. Hat sich Hesekiel in seiner Prophezeiung also geirrt? Oder hat Nebukadnezar einfach nicht gemacht, was er sollte? Oder wo ist da was schiefgelaufen? Lasst mich euch erzählen, was danach geschah. Die wohlhabenden Bürger der Stadt flohen auf eine kleine Insel, knapp einen Kilometer vor der Küste, und bauten dort eine neue Stadt, Neu-Tyros. Und dort lebten sie mehr als 2 Jahrhunderte im Wohlstand und Sicherheit. Dann kam Alexander der Große mit seinen Heeren aus Makedonien, Griechenland, Thrakien, Kreta, Rhodos, Zypern, Sidon und anderen Ländern und Inseln. Das sind jetzt die in Hesekiel 26, Vers 12 beschriebenen Feinde in der Mehrzahl. Sie. Auch sie hatten es nicht leicht mit Tyros. Sie belagerten auch die neue Stadt auf der Insel, was natürlich nochmal deutlich schwieriger ist mit so einer Insel. Die glänzend ausgerüstete Flotte von Tyros und ein ausgeklügeltes Unterwassernetzsystem verhinderte einen erfolgreichen Angriff von der Seeseite aus. Außerdem verfügte Alexander der Große zu der Zeit noch gar nicht über so viele Schiffe. Und deshalb ließ Alexander einen Damm vom Festland zur Insel bauen, damit sein Heer angreifen konnte. Und dazu verwendete er Steine und Trümmer der alten Stadt. Wie vorhergesagt, warf er die Trümmer der Stadt ins Meer. Und schließlich fegte er den Staub zusammen und füllte damit noch die Lücken. Er nahm die Stadt ein und tötete ihre Bewohner. Auf dem Damm lagerte die Strömung im Lauf der Jahre Schwemmland an, sodass aus der Insel eine Halbinsel wurde. Ideal für Fischer, die ihre Netze trocknen sollten oder wollten. Es geschah also genau das, was Hesekiel Jahrhunderte zuvor prophezeit hatte. Zwar gab es später und auch heute wieder ein Tyros, muss ich dazu sagen, aber das hat mit dem damaligen nicht mehr viel zu tun. Denn Alexander der Große hat dafür gesorgt, dass Alt-Tyros tatsächlich komplett vernichtet wurde und Neu-Tyros auch erobert wurde. Der Wissenschaftler und Mathematiker Peter Stoner beschäftigte sich mehrere Jahre lang mit der Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich biblische Prophezeiungen zufällig erfüllen würden. Oder könnten, sagen wir es eher so. Stoner bat 600 seiner Studenten, die Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung der Prophezeiung über die Eroberung von Tyros zu berechnen. Und dabei bat er sie, bei ihren Anfangsschätzungen und Berechnungen sehr vorsichtig zu sein. Ich meine, für Wahrscheinlichkeitsberechnungen muss man immer erstmal so eine Schätzung machen, wie wahrscheinlich ist eine kleine Einzelheit und so weiter. Also sie sollten vorsichtig sein, sie sollten sich genau an die Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung halten. Er behauptete nicht, dass die Schätzung dieser Einzelwahrscheinlichkeiten unfehlbar sei. Einige seien sicher zu hoch, andere zu niedrig. Aber er konnte auf diese Weise zumindest einen ungefähren Anhaltspunkt geben. Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, nahm er 7 dieser vorhergesagten Ereignisse. Und nach seinen Berechnungen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersagen für diese Ereignisse tatsächlich so eintreffen, zufällig natürlich, bei 1 zu 400 Millionen. Das können wir uns jetzt nicht vorstellen, ne? 1 zu 400 Millionen. Zum Vergleich, die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser im Lotto liegt ungefähr bei 1 zu 14 Millionen. Man müsste also 14 Millionen Mal Lotto spielen, um relativ sicher zu gewinnen. Bei der Wahrscheinlichkeit, bei der Eroberung von Tyros, bräuchte man schon 400 Millionen Versuche. Macht das mal. Natürlich beweist erfüllte Prophetien nicht die göttliche Inspiration der Bibel. Aber erfüllte Prophetie zeigt, dass die Bibel ein Buch ist, das mit mehr als menschlichem Wissen offenbart und geschrieben wurde. Ähnlich verhält es sich mit den alttestamentlichen Prophezeiungen über Jesus. Viele Ereignisse im Leben Jesu wurden bereits im Alten Testament vorhergesagt. Dazu gehören beispielsweise seine außergewöhnliche Geburt in Jesaja 7, Vers 14, sein Geburtsort in Micha 5, Vers 1, sowie seine Verwerfung und sein Tod in Jesaja 53. Und das könnte ich jetzt noch lang weitermachen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Von wem ist hier die Rede? Natürlich denken wir da sofort an den gekreuzigten Jesus. Aber die Zeilen, die stammen aus Psalm 22, den König David ungefähr 1000 vor Christus geschrieben hat. 1000 vor Christus ungefähr geschrieben. Erst 300 Jahre nach der Abfassung dieses Textes praktizierten die Perser als erste die Kreuzigung. Weitere 400 Jahre vergingen, bis die Römer diese Hinrichtungsart übernommen haben. Im Jahr 63 vor Christus, also gut 900 Jahre nach David, besetzte der römische Feldherr Pompeius Jerusalem und unterwarf Israel. Damit wurde der Ort, an dem der verheißene Messias erscheinen sollte, zu einer römischen Provinz. 90 Jahre später verboten die Römer den Juden die eigenständige Hinrichtung von Gefangenen. Warum ist das so wichtig? Nun, hätten die jüdischen Führer das Recht behalten, jemanden zu töten, wäre Jesus gesteinigt worden. Das Alte Testament aber prophezeite die Kreuzigung als Todesart des Messias. Und so geschah es. Gott hatte den Plan, diese Welt durch den Kreuzestod seines Sohnes zu retten. Weil dieses Ereignis von so entscheidender Bedeutung ist, hat er es angekündigt und führte es auch entgegen aller Gesetze der Logik aus. Wie unglaublich erscheint es, dass ein junger König den Tod des Sohn Gottes durch eine bis dahin noch nicht erfundene Hinrichtungsart voraussagt. Wie unbegreiflich erscheint es, wenn man sieht, wie Gott die Geschichte bis ins Letzte lenkt, damit es zu diesem wichtigen Ereignis, zu diesem wichtigsten Ereignis der Menschheitsgeschichte kommen kann. Der schon erwähnte Professor Stoner und seine Studenten wandten die Gesetze der Wahrscheinlichkeit auch auf 8 Prophezeiungen an, die sich auf Jesus bezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 8 Prophezeiungen von einem einzigen Menschen erfüllt würden, betrug nach Anwendung dieser Schätzregeln 1 zu 10 hoch 32. Also eine 1 mit 32 Nullen. Und wie gesagt, nur 8 Prophezeiungen. Dabei gibt es noch viel, viel mehr. Einer meiner Professoren hat, vielleicht im Scherz, ich weiß es nicht so genau, gesagt, dass 1 zu 10 hoch 14 die Wahrscheinlichkeit ist, dass dir eine Schildkröte auf den Kopf fällt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber dass einem eine Schildkröte auf den Kopf fällt, ist offensichtlich deutlich wahrscheinlicher, als dass sich alle Prophezeiungen, die über Jesus gemacht wurden, zufällig in einer einzelnen Person erfüllt haben. Natürlich muss man, wie Stoner es tut, betonen, dass die Anfangsschätzungen, aus denen die Endwahrscheinlichkeiten berechnet werden, natürlich einigermaßen willkürlich entschieden werden müssen. Aber was diese Überlegungen zeigen, ist, dass nach statistischen Berechnungen, auf denen heute immerhin ein großer Teil des Wirtschaftslebens beruht, erfüllte Prophetie kaum als Zufall angesehen werden kann, weil die Chancen für erfüllte Prophetie statistisch gesehen sehr gering sind. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was dafür spricht, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist für uns Christen die Bestätigung durch Jesus. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen glauben, dass es Jesus gegeben hat. Vielleicht auch, dass das Neue Testament wahr ist. Aber das Alte Testament, das beruht natürlich nur auf Legenden. Oder Menschen, die glauben, dass nur das, was Jesus selbst in der Bibel gesagt hat, wichtig und richtig ist und alles andere nicht. Aber gerade dieser Jesus gibt die Gewissheit, dass die ganze Bibel wahr ist. Und er ergibt die Gewissheit, dass diese Bibel nicht verloren gehen wird. Als Sohn Gottes ist er natürlich derjenige, der das Wort Gottes am besten kennt. Und als Sohn Gottes ist er es, der sagt, dass die Bibel nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Dass die Bibel erfüllt werden muss und dass seine Worte nicht vergehen werden. All das sagt Jesus. Er ist es auch, der Dinge bestätigt, an denen viele Menschen zweifeln. Jesus bezeugt beispielsweise die Schöpfung in Matthäus 19, Vers 4 bis 6, die Sintflut in Matthäus 24, Vers 37 bis 39, den Untergang von Sodom und Gomorra in Lukas 17, Vers 29 oder das komplette Buch Jona in Matthäus 12, Vers 39 bis 41. Das bedeutet, dass alle, die an Jesus glauben, von Jesus selbst dazu aufgefordert werden, die ganze Bibel zu glauben. Mit allem, was dazugehört. Jesus selbst garantiert in seinen Aussagen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und mein letzter Punkt, warum man der Bibel glauben sollte, ist, es funktioniert. Es funktioniert. Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor wurde einmal im Kreis von Studenten gefragt, wie können sie jedes Wort der Bibel glauben? Und er antwortete: Wenn Sie morgen wieder von Frankfurt abreisen wollen, dann schlagen Sie den Fahrplan auf und sehen nach, wann der Zug abfährt. Und wenn dort steht, dass der erste Zug um 7 Uhr morgens fährt, dann machen Sie sich keine Gedanken über die Zuverlässigkeit des Fahrplans, sondern gehen um 7 Uhr morgens zum Bahnhof und finden dort den angegebenen Zug. So wie Sie es mit dem Fahrplan machen, so mache ich es seit 50 Jahren mit der Bibel und ihren Geboten und Verheißungen. Und ich habe in einem langen Leben die Weisungen immer richtig gefunden, auch unter Hunderten von Todesgefahren. Wenn es zum Beispiel in der Bibel heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen, dann habe ich danach gehandelt und bin in allen kritischen Situationen meines Lebens nie enttäuscht worden. Handelt genauso und ihr werdet die gleiche Erfahrung machen. Und das, finde ich, ist eine wichtige Aufforderung. Wir können selbst prüfen, ob die Bibel Gottes Wort ist. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Gott gibt in der Bibel verschiedene Verheißungen. Anhand erfüllter Prophetie können wir sehen, dass Gott in der Vergangenheit seine Versprechen gehalten hat. Und das gibt uns die Gewissheit, dass er es auch in Zukunft tun wird. Die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes, auch in den beiläufig erwähnten Fakten, versichert uns, dass wir darauf vertrauen können, dass es wahr ist. Und dass Jesus selbst darauf vertraut hat, sollte uns Vorbild genug sein, es ihm gleich zu tun. Aber das, was Gott uns verspricht, ist viel, viel wichtiger als das, was ich euch über Tyros oder über irgendwelche wiederkäuenden Hasen erzählt habe. Gott verspricht jedem von uns in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Und wenn wir erkannt haben, wenn wir gerade gesehen haben, dass Gott sich an seine Verheißungen hält, dann können wir wissen, dass diese Verheißung auch stimmt. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und das ist die entscheidende Frage in unserem Leben. Glaube ich an den Herrn Jesus? Dann werde ich gerettet. Diese Entscheidung kann mir niemand abnehmen. Aber wenn ich sie treffe, dann gibt Gott mir gleich die nächste Verheißung. Er schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott will uns zu einer ganz neuen Kreatur machen. Alles Böse in unserem Leben will er wegnehmen und durch Gutes ersetzen. Das hat Gott versprochen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ich an den Herrn Jesus glaube. Und das Schöne ist, wir können es wirklich glauben, denn er hat es in der Bibel versprochen. Nochmal, 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, Gott hat uns sein Wort nicht einfach so gegeben. Es hat einen Sinn, dass wir es lesen können. Gottes Wort ist die Richtschnur für unser Leben. Es zeigt uns, worauf es wirklich ankommt und was wir tun sollen. Aber was nützt es, das alles zu wissen? Nichts. Gar nichts. Es nützt mir überhaupt nichts, das zu wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das reine Wissen um diese Wahrheit bringt mich nicht weiter. Es hilft nur, wenn ich Gottes Wort in mir wirken lasse, wenn ich es lese und mich danach richte. Ich habe am Anfang gesagt, dass es etwas ganz Besonderes ist, Gottes Wort zu haben. Es ist wirklich eine Ehre, dass Gott uns seine Gedanken mitteilt. Es wäre doch blöd, wenn wir das dann nicht lesen würden, oder? Und deshalb kann ich euch nur ermutigen, lest die Bibel. Lest die Bibel, so wie ihr es ja hoffentlich gerade auch schon macht, ne? Und als kleiner Tipp, wenn ihr beim Bibelleseplan mitmacht, dann lohnt es sich, wenn ihr kommenden Sonntag auf dem aktuellen Stand seid. Ne? Also nur als dezenter Hinweis, holt auf. Und noch viel wichtiger, lasst euch und euer Leben von der Bibel verändern. Was da drin steht, ist wahr und richtig und wichtig. Sie ist Gottes Wort und alles, was darin steht, ist wahr. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gott zeigt uns in der Bibel, wie er ist und was er von uns will. Er zeigt uns, wie sehr er uns liebt und was er Großes für uns getan hat. Und deshalb ist es für uns gut und wichtig, uns nach der Bibel zu richten. Auch mit den Punkten, die uns nicht so gefallen. Nehmen wir also die Bibel als das, was sie ist. Gottes Wort. durch das er zu uns spricht und uns verändern will. Das Fundament unseres Glaubens und unseres Lebens. Darum lasst uns dem gehorchen und folgen, was Gott uns durch die Bibel sagt, denn sie ist sein Wort. Amen. Ich würde gerne beten und wer will und kann, darf gerne dazu aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns das alles hast aufschreiben lassen, weil es sonst so wenig gäbe, was wir wirklich wissen können. Ich danke dir dafür, dass du die Bibel genutzt hast, um dich darin zu offenbaren, dass wir erkennen können, wer du bist und wie du bist und was dir wichtig ist. Ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel als Richtschnur gegeben hast, dass wir darin nachlesen können, wie du dir unser Leben vorstellst, was du von uns möchtest. Ich danke dir dafür, dass die Bibel uns bei so vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, helfen kann und will. Und ich danke dir dafür, dass wir in der Bibel lesen können, wie sehr du uns liebst und wie wichtig wir dir sind. Ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, dass wir gerettet werden, wenn wir an Jesu Tod glauben und ihm unsere Schuld abgeben. Und ich danke dir dafür, dass du uns verändern möchtest und uns zu neuen Menschen machen möchtest. Und so bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen mit allem, was unser Leben betrifft, mit allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Hilf du uns, dir zu vertrauen und mit dir zu leben. Amen.